Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Hallo, ihr liebevollen Deutschen. Wie liebt ihr eigentlich genau? Mit dieser Frage beschäftigt sich eine neue Studie, die kommt heute in einem Buch raus. Das trägt den naheliegenden Titel Wir Deutschen und die Liebe. Und zu den verschiedenen Aspekten dieses Werkes steht in der Unterzeile, wie wir lieben, was uns erregt. Liebe und Sexualität werden dabei statistisch vermessen und das auf 240 Seiten, lauter Zahlen und Fakten, grafisch schön aufbereitet. Zum Beispiel, ja, auf die Frage hin, macht das Internet die Liebe leichter? Hat Herausgeber Holger Geißler folgendes Stimmungsbild ausgemacht.
Fast 60%, die sagen, es gibt durch das Internet so eine Wegwerfmentalität, so da ist der Nächste gleich um die Ecke, ich trenne mich schneller.
Gibt aber auch viele, die mit dem Internet als sexuelle Inspirationsquelle oder eben als Date-Lieferant auch sehr zufrieden sind. Wir sprechen ausführlich mit Holger Geißler über die Ergebnisse seiner Online-Studie und dann schauen wir noch auf die Kapitel, die ja einen Unterschied zwischen weiblicher und männlicher Sexualität ausmachen, der sehr klischeehaft rüberkommt.
Männer wollen mehr Sex, befriedigen sich öfter selbst, gucken mehr Pornos und denken auch sonst viel öfter an Sex, als Frauen das tun. Und wenn man sich die Zahlen so anguckt, wirkt es etwas zugespitzt, als würden sich da dauergeile Hengste und phlegmatische Heimchen gegenüberstehen.
Deutschlandfunk Nova-Reporterin Katja Lewina deutet diese Eindrücke aus der Studie für uns, Vergleich mit anderen Erhebungen zur Liebe und Sexualität. Also, spitzt eure Ohren jetzt lustvoll und los geht's.
Deutschlandfunk Nova.
So, Blick auf die Uhr. Eine Viertelstunde. Ja, so lange dauert offenbar durchschnittlich ein Sexakt in deutschen Schlafzimmern. Zumindest wenn man der neuen Studie Wir Deutschen und die Liebe glauben mag. Herausgeber ist der Psychologe Holger Geißler. Er ist auch Forschungsleiter des Meinungsforschungsinstituts YouGov, das diese ganzen Daten erhoben hat. Und bevor wir auf die Frage kommen, wie die Erhebung genau gelaufen ist, wollte ich von Holger Geißler wissen, welches Ergebnis hat Sie denn persönlich am meisten überrascht?
Also tatsächlich in der Summe hat mich am meisten überrascht, dass doch viele Klischees, die man so denkt, tatsächlich wahr zu sein scheinen.
Was so Frau-Mann-Geschichten angeht.
Ja, zum Beispiel Frau-Mann und wie wichtig Sex in der Beziehung ist, wie häufig Mann-Frau will oder auch, also so wie gewisse Gruppen, zum Beispiel Homosexuelle auch Sex haben. Das fand ich tatsächlich, da war vieles so, wie ich es genau erwartet hätte.
Bevor wir jetzt auf die Statistik kommen, muss ich noch einmal nachfragen, weil manche Hörerinnen und Hörer werden sich jetzt fragen, so was sind das für Klischees? Also bei Homosexuellen beispielsweise, dass die...
Ja, zum Beispiel, man erwartet ja so klassischerweise, dass zum Beispiel Schwule mehr One-Night-Stands haben als zum Beispiel Lesben. Das war zum Beispiel so ein Klischee, was sich sehr, sehr deutlich in den Zahlen zeigt. Und da sind natürlich immer die Fallzahlen relativ klein. Wir haben in der Regel immer 2000 Menschen befragt zu den Fragen. Und dann gibt es natürlich nicht so viel Homosexuelle da drin. Aber es ist erstaunlich, und das lässt sich in dem Buch auch gut nachlesen, wie viele Dinge, die ich zumindest so vermutet hätte, sich in den Zahlen gerade bei den beiden Zielgruppen abdecken.
Jetzt nochmal, wie Sie genau zu diesen Ergebnissen gekommen sind. Das war ja eine Online-Umfrage mit mehr als 200 Fragen und die dann an mehr als 12.000 deutsche Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestellt worden sind.
Genau.
Ist das richtig so?
Das ist fast richtig so. Wir haben über einen Zeitraum von mehreren Monaten verschiedene Umfragen mit jeweils 2.000 Personen befragt, sodass es in der Summe dann über 12.000 sind. Das sind jeweils repräsentative Samples, gezogen aus der YouGov Online Community. Und die haben immer einen Teil der Fragen bekommen. Die haben nicht alle 200 Fragen bekommen. Das wäre ein bisschen viel gewesen, für jeden Einzelnen zu beantworten. So sind es aber tatsächlich in der Summe dann über 12.000 Menschen. Und es sind eben in der Summe weit über 200 Fragen, von denen tatsächlich die meisten ins Buch auch geschafft haben.
Die anderen, die kann man online abrufen.
Genau.
Es ist eine Online-Umfrage und der Vorteil, sagen Sie, sei, dass die Leute dann anonym antworten. Und das sei eine, Zitat, gute Voraussetzung, um ehrliche, unverblümte Antworten zu erhalten, steht in Ihrem Buch. Aber gibt es nicht auch einen Nachteil, dass man vielleicht bei so einer Online-Befragung nicht wirklich weiß, wer klickt da? Also zum Beispiel, stimmt da wirklich ein Mann oder eine Frau ab über diese Frage?
Also das sind ja keine Fremden für YouGov, die wir da befragen, sondern es sind Menschen, die sich registriert haben bei uns in der Online-Community und die wir immer mal wieder einladen zu solchen Befragungen. Und gewisse Fragen stellen wir immer wieder.
Okay.
Und in dem Moment, wenn es da Inkonsistenzen gibt, dann ist man sozusagen raus.
Mhm.
Das heißt, wir können an der Stelle zumindest mal davon ausgehen, dass die Personen, die jetzt sagen, dass sie Männer oder Frauen sind in dem Buch, dass sie das auch tatsächlich regelmäßig angegeben haben. Wir wissen tatsächlich natürlich nicht, wie sehr Mann oder wie sehr Frau, weil wir tatsächlich die Frage auch nur die zwei Ausprägungen kennen. Und wir wissen ja, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, dass es da durchaus auch so ein paar Zwischentöne noch gibt. Aber von daher können wir schon davon ausgehen, dass wir das Geschlecht richtig zuordnen können. Wir können andere Dinge ganz gut über die Konsistenz der Umfragen zueinander verifizieren. Und man kann natürlich relativ viele Dinge auch im Hintergrund messen, wie lange man zum Beispiel braucht. Es gibt immer die Möglichkeit, dass man auch sagt, ich möchte jetzt nicht antworten, ich habe da keine Antwort zu. Aber wir sehen, dass die Befragten da tatsächlich wirklich eine feste Meinung haben bei Sachen. Es gab ganz wenige wirklich Verweigerungen oder auch mal, war zum Beispiel überrascht auf die Frage, ob man schon mal fremdgegangen ist, haben wir faktisch niemanden, der uns das nicht gesagt hat. Wir wählen auch aus, wer daran teilnimmt. Das ist also an der Stelle auch eine Zufallsauswahl. Von daher gehen wir schon davon aus, dass die Antworten tatsächlich ehrlich sind.
Und ich würde gerne noch wissen, warum überhaupt ein Institut, was sonst eher Markt- und Meinungsforschung betreibt, gerade sich dem Thema Liebe und Sexualität jetzt gewidmet hat.
Das leitet sich tatsächlich davon ab, auch dass es das dritte Buch ist, was wir gemacht haben. Einmal zu den tatsächlich, wie wir Deutschen überhaupt ticken, dann zum Thema wir Deutschen und das Geld. Und jetzt lag es nahe, eben ein drittes Thema zu nehmen und dann lag die Liebe nahe. Wir sind bei YouGov tatsächlich getrieben von der Idee herauszufinden, was die Welt denkt, was sie fühlt, wie sie handelt, was sie erlebt so. Und da gehört dann die Liebe eben auch dazu. Und die Liebe hat natürlich, wenn man sich mal anschaut, es gibt gar nicht so viele Zahlen dazu, wie die Deutschen lieben. Es gibt immer mal wieder einzelne kleine Umfragen mit ein paar Fragen, aber so ein tatsächlich durchgehendes Zahlenwerk gibt es nicht. Es gibt natürlich die Zahlen zum Beispiel des Statistischen Bundesamtes im Jahrbuch der Deutschen, im Statistischen Jahrbuch. Da gibt es so ein paar Sachen, wie der Beziehungsstatus ist. Aber da gibt es eben nichts darüber, wie es denn dazu kommt, dass jemand dann eben verheiratet ist oder nicht, wie das angebahnt wurde, wo man sich kennengelernt hat und wie man zu unterschiedlichen Sachen steht. Also ich glaube, in der Gesamtheit gibt es das nicht und deshalb war es uns einfach wichtig und ein Anliegen und ein natürliches drittes Thema für ein Buch.
Nach dem Geld kommt also die Liebe. So. Freitagabend, Zeit für eine Stunde Liebe. Und vielleicht später ja auch Zeit für einen One-Night-Stand. Dieses Vergnügen, wenn es denn gut läuft, hat schon jede zweite deutsche Frau, jeder zweite deutsche Mann im Leben mindestens einmal gehabt. Laut einer neuen Studie zum Liebes- und Sexleben der Deutschen. Das Buch dazu ist heute rausgekommen. Unterteilt in 13 Kapitel werden da die Ergebnisse grafisch aufbereitet. Da geht es dann erst um das Gefühl Liebe ohne Sex. Wer hätte denn gedacht, dass zum Beispiel durchschnittlich Männer häufiger im Leben zu einer Person "Ich liebe dich" sagen? 4 Auserwählte hat der deutsche Durchschnittsmann, dagegen 3 die Durchschnittsfrau, denen sie dann "Ich liebe dich" entgegenrufen. Dann geht es auch um das Verhältnis zum eigenen Körper in der Studie oder zum Körper des Gegenübers. Es geht um den Anfang der Liebe und das Ende. Es geht um Beziehungen, klar. Zum Beispiel 81% der Deutschen sagen, sie sind glücklich mit ihrer Beziehung. Und dann geht es natürlich auch um Sex und Sexfantasien. Der Psychologe Holger Geißler hat diese Studie herausgegeben. Ich wollte von ihm wissen, wird in den Zahlen eigentlich ein Trend hin zur gesellschaftlichen Freizügigkeit erkennbar? Vor allem, wenn immer wieder alt versus jung verglichen wird. Also die Altersgruppe 18 bis 24 Jahre mit den über 55-Jährigen.
Das sieht man an sehr vielen Stellen. Das sieht man zum Beispiel an der Frage, wann man das erste Mal ein Porno gesehen hat. Da ist es mittlerweile, die jüngeren 18 bis 24 Jahre, da ist es 14,2 Jahre im Durchschnitt, ist man alt, wenn man den ersten Porno gesehen hat. Die heute 55-Jährigen gefragt sagen, es war mit 20,4.
Das ist natürlich auch der Zugang.
Das ist der Zugang. Da ist vor allem der Zugang, ist tatsächlich das Thema. Wir sehen aber auch, dass sich das Thema Aufklärung massiv gewandelt hat. Also ganz viele der über 55-Jährigen sagen zum Beispiel 35%, sie wurden überhaupt nicht aufgeklärt. Das sagen gerade mal heute von den 18- bis 24-Jährigen, sagen das nur noch 15%. Da sieht man also schon, dass sich einfach was verschoben hat. Der große Hebel dürfte natürlich neben der sexuellen Revolution sozusagen auch vor allem der Zugang sein, nämlich dann das Internet. Also gerade das ganze Thema Pornografie ist natürlich extrem geprägt durch den Zugang im Internet. Man sieht es zum Beispiel bei der ersten sexuellen Erfahrung, wo es bei den 55-Jährigen waren es eben im Schnitt mit 17,2 Jahren das erste Mal. Heute ist es mit 16,4. Das ist nicht so ein großer Unterschied. Aber man verliebt sich früher. Die heute 18- bis 24-Jährigen, da fängt es so mit 13,5 an. Und bei den heute 55-Jährigen, da waren es 15 Jahre. Da sieht man also schon, dass dieses Thema präsenter ist. Und es ist früher Der Hebel dürfte die Aufklärung sein, der Hebel dürfte das Internet sein, auch der Medienkonsum dürfte hier einen großen Unterschied machen, aber auch natürlich die liberaleren Einstellungen der Eltern. Die sind ja nun auch durch eine gewisse Entwicklung durchgegangen, sind auch schon von ihren Eltern liberaler erzogen worden, sodass sich das tatsächlich immer mehr nach vorne verschiebt. Ich glaube allerdings nicht, dass es sich noch viel mehr nach vorne verschiebt. Mhm. Also ich glaube, die größten Schritte sind da tatsächlich passiert.
Im Vorwort zu Ihrem Buch steht die Frage, haben sich die moralischen Maßstäbe verschoben durch diese neue Form von Freizügigkeit? Kann man das anhand der Zahlen beantworten?
Also ich glaube schon, dass habe über die Frage lange nachgedacht, ob sich die moralischen Maßstäbe verschoben haben. Ich habe schon das Gefühl, dass sich die Maßstäbe verschoben haben. Also wir haben zum Beispiel relativ viel auch zu diesem Thema, wie beeinflusst Pornografie sozusagen mein Bild auf meine eigene Sexualität? Also erwarte ich jetzt, dass meine Frau, mein Partner genauso aussieht wie der Pornodarsteller? Und da muss man sagen, da haben die Deutschen zumindest bezüglich dieser Maßstäbe eine sehr realistische Sicht und haben nicht diese Erwartungen. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, dass wir eben aufgeklärter sind. Wir sind offener. Sex ist allgegenwärtiger, es ist viel mehr präsent. Was aber bleibt tatsächlich, und deshalb bin ich mir bei den moralischen Maßstäben gar nicht so sicher, was bleibt ist schon, dass die Deutschen auf der Suche nach einer festen Partnerschaft sind. Dass sie nicht in erster Linie auf der Suche nach Sex sind, sondern wirklich nach einer Beziehung. Dass sie mit Liebe auf den ersten Blick fängt sozusagen an, aber im Vordergrund immer wieder steht. Und es kommt in vielen Aspekten raus, dass es eben tatsächlich um eine dauerhafte Beziehung geht.
Das ist interessant, weil letztes Jahr kam ein Buch raus, das sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, Generation beziehungsunfähig von Michael Nast. Lässt sich in Ihrer Befragung diese Form von Beziehungsunfähigkeit überhaupt ausmachen?
Ich glaube, die lässt sich nicht so ausmachen, weil wir sie auch explizit nicht so thematisiert haben. Dafür müsste man wahrscheinlich Menschen auch über mehrere Jahre begleiten. Das haben wir nicht getan. Das ist ja sozusagen eine Momentaufnahme. Wir haben Menschen befragt, die entweder gerade in Beziehungen sind oder die eben gerade nicht in einer Beziehung sind. Und man muss auch sagen, die Menschen, die gerade in einer Beziehung sind, sind vergleichsweise glücklich. Da sagen zum Beispiel 81% der Menschen, die gerade eine Beziehung haben, sagen, ich bin glücklich in meiner Beziehung. Das, finde ich, spricht gegen das Thema Beziehungsunfähigkeit, sagt aber nicht, dass sich das nicht auch ändern kann. Man kann über vieles sprechen in Beziehungen, das sehen wir, vieles auch über Dinge, wo man früher vielleicht nicht gesprochen hätte. Viele sexuelle Themen können angesprochen werden. Wir haben das Gefühl, dass vielen Menschen bewusst ist, mittlerweile vielen Deutschen bewusst ist, dass man noch arbeiten muss für eine Beziehung. Das ist schön. Aber auf der anderen Seite, das kommt dann so rüber zu Herrn Nast, immerhin 34% der Befragten sind schon mal fremdgegangen. Das ist immerhin fast jeder Dritte. Finde ich relativ viel.
Übrigens jeder Dritte, der es zugibt, ne?
Genau. Der es tatsächlich gegenüber YouGov hier anonyme Befragung zugibt. Mhm. Ganz spannend, da habe ich mir dann auch mal angeschaut, wobei das an der Stelle eher so ein, auch man kann sich das denken, aber wenn man mal hier die Jüngeren in die Älteren vergleicht, ist wenig überraschend, von den Älteren sind sehr, sehr viele mehr schon fremdgegangen, weil sie wahrscheinlich einfach viel mehr Zeit hatten
in den
Beziehungen. Da machen es, glaube ich, vor allem die Jahre aus, da sind sie wirklich deutlich mehr.
Wir hatten das Internet schon als Thema, wie sieht's aus? Macht das Internet die Liebe leichter?
Nee, also tatsächlich sind da die Deutschen sehr gespalten. Also es gibt tatsächlich so etwa 40%, die sagen, das Internet macht das Liebesleben leichter, es findet es leichter, einen Partner zu finden. Aber genauso viele sagen, es ist schwerer. Also es ist jetzt halt nicht das Allheilmittel. Es gibt relativ viele Menschen, die sagen, es gibt so eine, oder die der Aussage zustimmen, dass es so eine Wegwerfmentalität gibt. Es sind fast 60%, die sagen, es gibt durch das Internet so eine Wegwerfmentalität. So, da ist der Nächste gleich um die Ecke, ich trenne mich schneller. Also das sind so diese Anbahnungsgeschichten. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Aufklärung ist früher, Kontakt mit Pornografie ist früher. Auch wenn es um Anregungen für Sexualleben geht, auch da haben wir mal gefragt, wo holt man sich eigentlich so Inspiration? Da läuft dann auch viel übers Internet, über Pornografie. Das ist so ein positiver Aspekt. Also von denen, die es dann konsumieren, nutzen eben dann an der Stelle es auch. Also von daher ist es so ein bisschen ambivalentes Bild. Ich glaube, in der Summe ist es wahrscheinlich noch genauso kompliziert wie immer. Für ein paar leichter, für ein paar schwerer. Ich glaube, das ist nicht der wirkliche Hebel, ob man das Internet nutzt, wie schnell man einen Partner findet oder nicht.
Sagt Psychologe Holger Geißler. Wenn man das Internet dann aber mal nutzt für die Partnersuche, was übrigens laut der Studie jede vierte Deutsche schon mal gemacht hat, dann läuft es eigentlich gar nicht so schlecht. 54% der Männer geben an, so schon mal eine Beziehung gestartet zu haben. Und 62% der Frauen haben auch schon mal online das Liebesglück gefunden. Also ich finde, die Erfolgsquote kann sich doch sehen lassen. Und jetzt schauen wir mal genauer hin, was laut der Studie in Deutschlands Liebesnestern sexuell so läuft. Immer wieder werden die Antworten von Frauen und Männern in der neuen Liebesstudie von YouGov nebeneinander gestellt. Und da fallen dann zum Teil große Unterschiede auf, gerade wenn es dann nicht um Liebe als Gefühl geht, sondern wenn es körperlich wird. Aber wie kommen solche Unterschiede überhaupt zustande? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Katja Lewina, die hat sich mit der Diskrepanz zwischen männlicher und weiblicher Lust auseinandergesetzt. Wir sprechen über die Frage, was die Ergebnisse mit Geschlechterstereotypen zu tun haben könnten. Also Katja, was ist denn da genau rausgekommen? Worin unterscheiden sich Männer und Frauen beim Thema Sex laut dieser Studie?
Naja, im Grunde werden da so alle Klischees, die wir über Männer und Frauen haben, bestätigt. Männer wollen mehr Sex, befriedigen sich öfter selbst, gucken mehr Pornos und denken auch sonst viel öfter an Sex, als Frauen das tun. Und wenn man sich die Zahlen so anguckt, wirkt es etwas zugespitzt, als würden sich da dauergeile Hengste und phlegmatische Heimchen gegenüberstehen.
Okay.
Zum Beispiel machen das sich 57% der Männer mindestens einmal die Woche selbst.
Und wie ist das bei den Frauen?
29%. Das sind einfach mal nur die Hälfte. Dann haben wir 48% der Männer, die täglich an Sex denken, aber nur 16% der Frauen. Und damit drängt sich schon ganz schön der Eindruck auf, Männer seien das eindeutig sexuellere Geschlecht. Das Ergebnis überrascht mich jetzt zwar nicht wirklich, aber ich muss zugeben, dass ich da schon dran zweifle, ob das wirklich die Realität abbildet. Und das geht nicht nur mir so. Ich habe mich mal in Potsdam umgehört.
Mein erster Impuls ist, das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn ich das so betrachte, dann ist es mal mehr der Mann, mal mehr die Frau. Also ich finde, es ist irgendwie im Endeffekt wahrscheinlich ausgeglichen.
Ich denke, es gibt auch sehr viele sexuell aktive Frauen. Ich glaube nicht, dass das ein reines Männerding ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Männer tatsächlich öfter dran denken als Frauen. Aber dass sozusagen die sexuelle Aktivität nur bei Männern mehr ist, glaube ich nicht.
Ja, und dann gibt es immer wieder auch so eine Überlegung.
Vielleicht sprechen Männer lieber drüber und prahlen gerne lieber von ihrem unglaublich ausschweifenden Sextrieb.
Das könnte natürlich sein. Bei dieser Online-Umfrage war es ja so, dass die Leute die Angaben selber gemacht haben. 12.000 Leute wurden da befragt. Man war am Computer und eigentlich soll es heißen, weil es anonym war, gab es eigentlich nicht so wirklich die Möglichkeit, dass Interviewerinnen oder Interviewer einen beeinflusst haben. Also meinen die Herausgeber der Studie, dass die Leute relativ wahrheitstreu geantwortet haben?
Ja, und trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass soziale Erwünschtheit bei solchen heiklen Dingen wie Sexualität immer eine Rolle spielt, selbst wenn wir da keinen echten Menschen vor uns haben, dem gegenüber wir uns entblößen. Ne? Mhm. Wir leben ja auch noch heute in einer Gesellschaft, in der männliche und weibliche Sexualität sehr, sehr unterschiedlich bewertet werden. Es ist ja auch nichts Neues, dass sexuell aktive Frauen immer noch mit Slut-Shaming rechnen müssen. Das beobachtet zum Beispiel auch Johanna.
Also zum Beispiel, dass Promiskuität bei Frauen viel mehr ein Gefühl macht von irgendwie verpönt sein oder dass ich bin nicht richtig oder was gibt's für ein Äquivalent für Dorfmatratze für einen Mann zum Beispiel. Fällt mir auf jeden Fall nicht so schnell ein. Aber Frauen, die mit vielen Männern schlafen, sind viel schneller in einer beschmutzten Ecke.
Das ist ein super Beispiel, die Dorfmatratze, die männliche, was ist das wohl? Ja.
Und solche kollektiven Erfahrungen, die sitzen einfach total tief. Genauso wie diese evolutionsbiologische Idee, die uns ständig vorgehalten wird, dass Männer ihren Samen möglichst weiträumig verspritzen wollen, während Frauen nur auf Geborgenheit aus sind. Ich denke, wenn die eigenen Wünsche oder sogar das eigene Verhalten dann von solchen Vorstellungen abweichen, und das gilt für Männer wie Frauen, dann ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass wir unser Selbstbild so anpassen, dass das dann wieder mit den Erwartungen an uns in Einklang gelangt.
Und dementsprechend dann auch bei so einer Umfrage klicken. Das ist schon eine ganz steile These, ne?
Ja, aber ich stehe damit nicht allein. Genau das zeigen auch Forschungsergebnisse, die Daniel Bergner in seinem vor ein paar Jahren ziemlich heiß diskutierten Bestseller Die versteckte Lust der Frauen veröffentlichte. Mhm. Da kam zum Beispiel raus, dass Frauen bei der Zahl ihrer Sexpartner mehr angaben, wenn sie sicher waren, dass sie anonym bleiben würden. Aber, und das ist das Spannende, die Zahl veränderte sich dann auch nochmal, wenn man sie an einen vermeintlichen Lügendetektor anschloss.
Ha.
Das heißt, Frauen sind vielleicht sogar schon noch ein ganzes Stück weit aktiver, als sie erstmal zugeben. Und dann ist es aber auch so, dass Bergner trotzdem sagt, es kann durchaus sein, dass Frauen tatsächlich insgesamt weniger Lust haben als Männer,
Und das führt er dann auf soziale Konditionierung zurück. Also das heißt, wenn Frauen lernen, dass weibliche Sexualität, also ausschweifende Sexualität, negativ bewertet wird, dann erlauben sie sich das unbewusst gar nicht erst in vollem Umfang. Dazu habe ich auch noch eine Stimme aus meiner kleinen Umfrage.
Es kann ja schon sein, dass es schon an der Quelle anfängt, dass man praktisch weniger konsumieren beziehungsweise mehr konsumieren würde, aber es von einem anders erwartet wird, man deswegen diesem Bild entspricht und deswegen die Aussage praktisch wahr ist, aber die Ursache eher fehlerhaft. Selbst Kindern wird das ja schon so beigebracht, dass Männer oder das männliche Geschlecht grundsätzlich mehr auf sowas reagieren als Mädchen oder Frauen. Dass man vielleicht dort direkt schon anfängt, so zu denken und deswegen auch so zu handeln.
Und dann gibt es noch Studien, die belegen, dass Frauen im Gegensatz zu Männern die Lust an ihrem Partner innerhalb von wenigen Jahren verlieren. Naja, und dass dann Sex auf der Prioritätenliste ganz nach unten rutscht, ist ziemlich logisch. Mhm. Und wir alle kennen diese Frauen, die jahrelang die Pille nehmen und erst nachdem sie abgesetzt haben, merken, wie viel Lust eigentlich in ihnen steckt. Also, dass da noch mal etwas ganz, ganz Neues zum Vorschein kommt. Also wir sehen, wie viel dran ist an den Unterschieden zwischen Mann und Frau und welcher Aspekt jetzt eigentlich genau zu diesen Ergebnissen geführt hat. Ob das jetzt die Biologie ist, die soziale Erwünschtheit oder die Konditionierung. So ganz genau wird man dem wohl erstmal nicht auf die Schliche kommen.
Sagt Deutschlandfunk Nova-Reporterin Katja Lewiner. Wie seht ihr das? Frag ich mich jetzt. Was kann der Grund für die Unterschiede bei den Antworten von Frauen und Männern sein, wenn es in der Studie konkret um sexuelles Begehren und um Lust geht? Schreibt uns gerne eure Meinung. Interessiert mich wirklich brennend. Einfach mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin auf eure Sicht sowas von gespannt. mail@deutschlandfunknova.de. Eine Stunde Liebe hier. Schön, dass ihr dabei seid. Selbst wenn man alleine vor dem Rechner sitzt und sich durch einen Fragebogen im Netz klickt. Wenn es um Sex geht, zum Beispiel um die Frage, mit wie vielen unterschiedlichen Menschen man schon mal geschlafen hat, dann zögert man ja doch noch mal kurz, oder? Vielleicht, weil man anfängt, lange zu zählen, so. Oder weil man anfängt zu überlegen, wie man selbst in einer anonymen Online-Studie so rüberkommen möchte. Ja, so ein bisschen paranoid vielleicht. Ja, wer weiß, wie anonym ist das denn hier wirklich? Wenn ihr dieses Gefühl mal nachempfinden wollt, auf der Seite des Meinungsforschungsinstituts YouGov könnt ihr 10 Fragen aus ihrer Liebesstudie im Schnelltest beantworten und sehen, wie deutsch ihr seid. Sexuell natürlich. Zum Beispiel, wie viele Menschen hat die Otto-Normal-Kartoffel schon gewumst im Leben? 5 bis 6 Leute, sagen die Leute, die Holger Geißler und sein Team online befragt haben. Da gibt es manchmal Zahlen, die mich persönlich stutzig gemacht haben. Da sagen zum Beispiel die Deutschen, 3/4 von ihnen hätten noch nie in ihrem Leben einen Orgasmus vorgetäuscht. Oder wenn es um Männer und Prostituierte geht, sagt nur jeder 4. Mann, ja, ich habe mindestens einmal im Leben das mal ausprobiert. Daher die Frage an Holger Geißler. Wie weit muss man denn eigentlich auch den Faktor soziale Erwünschtheit bei der Befragung berücksichtigen? Auch wenn es anonym und online war, vielleicht geben das doch nicht viele Männer gerne zu.
Ja, also man muss bei jeder, immer wenn man fragt, muss man davon ausgehen, dass es Effekte sozialer Erwünschtheit gibt. Ganz allgemein kann man einfach sagen, dass es bei, und da gibt es tatsächlich auch viele wissenschaftliche Studien, dass dieser Effekt der sozialen Erwünschtheit tatsächlich bei Online-Umfragen viel geringer ausgeprägt ist. Das heißt, diese Zahl erscheint mir plausibler als teilweise die Zahlen, die sonst über die Menge an Männern, die bei Prostituierten auflaufen. Auch wenn man das mal hier hochrechnet, wir haben das mal gemacht, kommt man auf eine deutlich niedrigere Zahl als bisher so in solchen Artikeln immer kommuniziert wurde. Aber klar, ich meine, man muss auf der anderen Seite einfach sagen, es gibt sicherlich immer Effekte, dass der eine eben mal was nicht sagt, vielleicht gibt der andere auch mal was zu, was er vielleicht doch noch nicht gemacht hat. Man, deshalb befragt man eben 2000 Menschen und nicht nur 10. Mhm. Sozusagen unter der Annahme, dass sich so ein Fehler irgendwo nivelliert. Ich fand es nicht unplausibel, dass es nur jeder 4. Mann war, mal in seinem Leben. Das heißt ja auch nicht, dass die da ständig hingehen. Ich fand das auch ganz beruhigend, ehrlich gesagt. Das wird am Ende des Tages aber tatsächlich schwer sein, jemals eine Zahl zu bekommen, von der man absolut weiß, ob sie richtig ist. Weil das ist mit Befragungsdaten immer so eine Geschichte. Wir erinnern uns zum Beispiel an das Thema Wahl. Auch da ist es ja so, was wählen sie? Dann sind es eben dann doch weniger, die die CDU gewählt haben, als im Vorfeld bei den Befragungen angegeben wurden. Also eine gewisse Unschärfe gibt es da immer. Ich glaube, auf der anderen Seite ist das schon die perfekte Methode, um möglichst ehrliche Antworten zu bekommen.
Wie war das denn bei den Fragen zum Thema Homosexualität? Da zeigt sich ja in den Zahlen, die Sie erhoben haben, eine hohe Akzeptanz. Und nachdem wir die Ehe für alle seit dieser Woche, seit Sonntag auch jetzt in Deutschland gültig haben, sprechen sich in der Umfrage für das Adoptionsrecht für Homosexuelle ganz viele aus, nämlich 59% der Befragten. Aber gleichzeitig erfahren homosexuelle und transsexuelle Paare momentan in Deutschland immer mehr gewaltsame Angriffe auf der Straße. Wie passt das zusammen zu diesen Zahlen, die Sie erhoben haben, die ja Deutschland eher so als offen und tolerant zeigen?
Ja, also es sind eben nicht 100%. Von daher passt das schon zusammen. Es sind eben nur 59% und es gibt eben dann, das heißt jetzt nicht, dass die 41 dann tatsächlich auf die Straße gehen und Transsexuelle verprügeln. Aber es ist eben tatsächlich so, es gibt eben dann doch so ein paar Fanatiker. Auch die haben wir in unseren Umfragen drin, eben Menschen, die tatsächlich auch Dinge ganz anders sehen. Der überwiegende Großteil der Deutschen ist aber nicht so. Das heißt nicht, dass es nicht einige Militante darunter auch gibt, die das ganz schrecklich finden und die ihrem Unmut da teilweise auch mit Gewalt Ausdruck verleihen. Aber der Großteil ist eben weltoffen, ist tatsächlich auch modernen, anderen Familiensystemen als früher sehr offen, dem Thema Patchwork offen, dem Thema Adoption von gleichgeschlechtlichen, für gleichgeschlechtliche Paare offen. Also da merkt man schon, wir Deutschen sind, finde ich, wirklich aufgeklärt und an vielen Stellen schon sehr weit, auch sehr modern in unseren Einstellungen. Aber so ein paar Unbewegte gibt es halt immer.
Aber ist die Frage ja, ob sich das immer weiter nach vorne bewegt oder ob es so einen Backlash geben kann, weil das ist in den letzten Jahren auch immer wieder diskutiert worden, ob diese Offenheit in unserer Gesellschaft, auch was Sexualität angeht, nicht vielleicht eher sogar durch bestimmte Parteien, durch bestimmte Diskussionen auf politischer Ebene auch irgendwie einen Rückschritt erfahren.
Ja, also wobei ich das aus unseren Zahlen nicht ablesen kann. Ich kann das zeigt sich so nicht. Es zeigt sich tatsächlich eher, dass wir offener werden. Ich würde diesen Trend nicht unterstreichen, auch wenn es einige wenige gibt, die da sehr lautstark für traditionelle Familienformen wieder eintreten oder in ihre Parteiprogramme irgendwelche Dinge reinschreiben, die man vielleicht das letzte Mal vor 40 Jahren gelesen hat. So ist der Mainstream tatsächlich nicht so. Die Deutschen sind äußerst tolerant. Es zeigt sich zum Beispiel, wir haben sehr viel gefragt auch dazu, wie reagierst du denn, wenn sich jemand outet in deinem Freundeskreis? Brichst du dann ab? Hast du dann keinen Körperkontakt mehr mit dem? So, und da sind die Deutschen einfach wirklich entspannt, muss man sagen. Ist der Großteil der Befragten reagiert ganz entspannt und sagt nicht, früher vor 20, 30 Jahren hätte man vielleicht noch gedacht, um Gottes Willen, da kommt ein Homosexueller, aber wie reagiere ich da jetzt? Das scheint mittlerweile wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen zu sein. Da kann man mit umgehen, da hat man Regeln. So, heißt jetzt nicht, dass irgendwo draußen noch irgendjemand lebt, der dann vom Prinzip her schreiend durch die Tür läuft, wenn eine Frau sagt, ich bin schwul. Aber der Großteil der Deutschen würde das eben nicht mehr machen, ganz im Gegenteil.
Und wie ist es insgesamt, Ihr Fazit aus den ganzen Zahlen, diesen voyeuristischen Blicken in die deutschen Schlafzimmer?
Ja, schwierig. Also das ist schon schwierig. Also was ich eigentlich gelernt habe über die Deutschen ist, dass tatsächlich das Thema Liebe wichtiger ist als das Thema Sex. Das würde ich tatsächlich als eines der großen Fazits schreiben. Es geht tatsächlich um Liebe, es geht um Beziehung. Es geht darum, für die Männer übrigens noch mehr als für die Frauen tatsächlich, auch wenn den Männern tatsächlich Sex wichtiger ist, aber auch dieses Thema in der langfristigen Beziehung leben. Ich finde diese Sexaspekte in dem Buch ganz interessant. Die belegen einfach auch nochmal die eine oder andere Zahl. Die machen es vielleicht greifbarer. Aber ich würde sagen, so unterm Strich geht es einfach darum, wir sind wirklich romantisch. Wir lieben uns gerne, wir möchten dauerhaft zusammen sein. Ich finde, das sieht man sehr, sehr deutlich. Und wir sind eben, gerade was das Thema Sexualität betrifft, für vieles offen mittlerweile. Ohne alles gut zu finden, ohne alles ausprobieren zu müssen oder wiederholt machen zu müssen. Aber wir können es zumindest akzeptieren, dass andere das gerne tun. Und von daher finde ich, ist das ein sehr positives Bild, was wir über die Deutschen zeichnen.
Wollen wir mal hoffen, dass das stimmt. Ich habe auf jeden Fall viel Inspiration bekommen für die nächsten Sendungen Eine Stunde Liebe. Es gab schon den Wunsch von unserer Hörerin Jutta, dass wir bald nochmal über Verhütung sprechen sollen. Jutta, ich bin ganz bei dir. Und Stichwort Deutsche sind offen für Neues. Angeblich gilt das auch für den deutschen Durchschnittsmann, wenn es um die Pille für den Mann geht. Fast jeder Zweite ist bereit, mit so einer Pille zu verhüten. Ist das wirklich so? Wir schauen uns das in einer der nächsten Sendungen auf jeden Fall mal an. Und wenn ihr dazu schon eine Meinung habt, wenn ihr euch da schon mal informiert habt zu, vielleicht auch zu den Risiken, teilt uns doch bitte gerne mit, was ihr dazu denkt. Schreibt an mail@deutschlandfunknova.de. Pille für den Mann. Ja, nein oder jein. Das war Eine Stunde Liebe für heute. Ich bin Shanley Anwar und ich danke euch fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.